Und wenn man so ein MDCG-Dokument mal versucht zu lesen, da flucht man dann schon das eine oder andere Mal.
Der Medizinprodukte-Talk.
Es ist wahnsinnig komplex.
Ein Podcast mit Claudia Daniel und Jörg Brockmann.
Das ist aus meiner Sicht reiner Papierkram. Das sind viele Dinge, die nicht konsequent zu Ende gedacht wurden. Also da bin ich auch echt gespannt, wie die Kommission damit umgeht.
Hallo Claudia.
Hallo Jörg.
Diesmal frage ich dich, wie es dir geht.
Ach ja, ganz gut soweit.
Ja?
Ja, ich bin jetzt nicht darauf vorbereitet, dass du mir diese Frage stellst.
Ich will ja nur deiner Standardfrage aus dem Wege gehen.
Also sag mal so, mir geht es gut. Ich habe seit ein paar Wochen keinen Kontakt zu einer benannten Stelle gehabt. Wie sieht's bei dir aus?
Anders.
Frag mich doch jetzt einfach mal, wen wir als Gast haben. Dann mache ich eine gute Überleitung.
Claudia, mach mal eine gute Überleitung. Wen haben wir als Gast?
Wir haben uns heute mal rechtlichen Beistand geholt. Das, was wir noch nie gemacht haben. Wir haben jemanden eingeladen, der sich mit Gesetzen so richtig auskennt, nämlich jemanden mit einem juristischen Hintergrund. Hallo Angela, stell dich doch kurz vor.
Hallo, mein Name ist Angela Graf. Ich bin Rechtsanwältin bei der Kanzlei Dr. Fandrich Rechtsanwälte in Bonn. Und freue mich, dass ich heute hier sein darf. Ich bin Rechtsanwältin, habe das Ganze dann logischerweise auch studiert, sprich Rechtswissenschaften in Regensburg und teilweise auch in Spanien mal ein Jahr. Und bin seit 15 Jahren im Medizinprodukterecht unterwegs, mit viel Freude und manchmal auch Ärger. Aber das habe ich ja bei euch auch aus dem Intro schon gehört. Das ist, glaube ich, so die Grundvoraussetzung, dass man auch so ein bisschen Leid gewohnt ist. Ja, und freue mich, dass wir heute über Medizinprodukterecht sprechen, mit dem Fokus so ein bisschen mehr auf dem Recht als nur auf Medizinprodukten.
Jetzt interessiert mich natürlich, wie bist du zu den Medizinprodukten gekommen? War das eine bewusste Entscheidung oder bist du durch Zufall da gelandet?
Tatsächlich Letzteres. 2009 war ich fertig mit meiner Promotion und dem Referendariat, was man ja als Jurist immer noch hinten dran hängt. Und dann habe ich den Rappel bekommen und habe überlegt, was ich denn jetzt so tun könnte. Und habe dann schlicht und ergreifend Zeitungen und alles Mögliche mir angeguckt. Und dann war so eine Stelle beim Bundesverband der Arzneimittelhersteller da. Ja, da habe ich mich beworben, das hat geklappt und dann bin ich da mit viel Freude hängen geblieben. Und wir hatten aber auch, oder es gibt dort immer noch eine Abteilung oder Referat für Medizinprodukterecht. Dort bin ich dann gelandet bei meinem damaligen Chef, dem Herrn Dr. Anhalt, falls er das hören sollte, schöne Grüße. Der hat mich sozusagen an das Medizinprodukterecht herangeführt, sagte, als ich angefangen habe, ach Frau Graf, so in 5 Jahren kennen Sie sich damit aus. Und ne, als Jurist ist man ja eigentlich so der Meinung oder gewohnt, schnell Sachverhalte zu durchblicken und einzuordnen. Aber ich muss im Nachhinein sagen, so ganz Unrecht hatte er nicht, denn das ist ja doch durchaus mit einer ziemlichen Komplexität verbunden. Und bis man dann wirklich die Feinheiten versteht, dauert schon eine ganze Weile.
Also du hast ja dann, wenn du 2009 angefangen hast, bist du ja unter MDD eigentlich zu den Medizinprodukten gekommen.
Ja.
Wie hast du denn aus Juristensicht diese Umstellung auf MDR erlebt?
Erstmal war das für mich als Juristin auch Novum. Mit dem Studium lernt man ja, wie Gesetzgebungsverfahren funktionieren auf dem Papier. Aber es ist dann doch nochmal was gänzlich anderes, so ein Gesetzgebungsverfahren, sei es denn jetzt auf deutscher Ebene. Und dann die MDR auf europäischer Ebene, das ist was ganz anderes, wenn man live und in Farbe sozusagen miterlebt, wie so ein Gesetz entsteht. Und nun war ja die MDR doch auch ein Novum, muss man wirklich auch sagen, aus gesetzgeberischer Hinsicht. Denn das, was da auf europäischer Ebene 5 Jahre lang passiert ist, da sucht man vergebens im Gesundheitskontext nach vergleichbaren Verfahren. Manche sagen jetzt immer, die KI-Verordnung war ja auch ein relativ großer Brocken. Den ins Gesetz zu gießen, war ja auch nicht ganz ohne. Aber ich glaube, MDR, da geht nichts dran vorbei, was so die Komplexität, die Dauer und auch die vielen Schleifen angeht. Das war schon verrückt. Und da lernt man natürlich als Jurist auch unfassbar viel, wenn man so ein Gesetzgebungsverfahren dann tatsächlich mal direkt mitbegleitet. Das ist was anderes, als an der Uni im Seminar ja, Gesetzgebungsverfahren mal auf dem Papier kennenzulernen.
Was deiner Meinung nach braucht es Gesetze für Medizinprodukte auf europäischer Ebene oder war eigentlich das, was es vorher war, nämlich eine Richtlinie auf europäischer Ebene, die in nationale Gesetze umgewandelt wurde, reicht das aus? Oder bist du der Meinung, dass die europäische Verordnung der Weg ist, um jetzt tatsächlich mehr Patientensicherheit zu ermöglichen?
Also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, ganz ehrlich. Zum einen bringt die MDR ein Vielfaches an Harmonisierung mit sich, wenn man sich anguckt, wie viele Länder unter MDD überhaupt ein echtes Medizinprodukterecht hatten, gesetzt. Das waren ja lang nicht alle. Liegt natürlich auch daran, dass es in den Ländern wenig Industrie gibt, sprich wenig Regulierungsbedarf. Dem Grunde nach ist eine Verordnung natürlich schon für ein europaweit verkehrsfähiges Produkt irgendwo naheliegend. Zugleich führt es aus meiner Sicht natürlich zu einer weitaus komplexeren Situation, weil die Länder eben doch unterschiedlich ticken in den Feinheiten. Wenn man sich zum Beispiel mal die stofflichen Medizinprodukte anguckt, sicherlich eine Besonderheit, aber mit denen hatte ich viel zu tun, die in den unterschiedlichen Mitgliedstaaten ganz anders berücksichtigt werden oder Akzeptanz finden. Und das dann unter einen Hut zu kriegen, ist tatsächlich unter der MDR gar nicht so viel einfacher, vielleicht sogar noch schwerer, denn es müssen sich eigentlich alle an dieses Gesetz halten. Im Ergebnis tut es aber keiner und dann bräuchte es Verfahren vor Gerichten. Also das ist so ein bisschen schlagender zwei Herzen in meiner Brust. Die ganzen MDCG-Dokumente, die ganzen Durchführungsverordnungen, das alles, was auf europäischer Ebene dann vereinheitlicht werden muss, immer mit der zusätzlichen Sprachhürde. Also wenn wir Englisch sprechen, ja, dann sprechen wir Englisch, aber wir sind keine Native Speaker und da geht eben einiges verloren. Und wenn man so ein MDCG-Dokument mal versucht zu lesen, dann ist das jetzt auch nicht immer sehr selbsterklärend. Da flucht man dann schon das eine oder andere Mal über diese englischen Dinger. Das heißt, da ist sicherlich einiges, was es auch wiederum schwieriger macht. Aber dem Grunde nach ist Harmonisierung in dem Kontext eben aufgrund der allgemeinen Verkehrsfähigkeit oder der europaweiten Verkehrsfähigkeit schon sinnvoll, ja.
Du hast gerade die MDCG-Guidances angesprochen.
Ja.
Ist ein sehr interessantes Thema und wird ja sicherlich auch kontrovers drüber debattiert. Für wen sind denn diese MDCG-Guidances rechtlich bindend? Oder sind sie es denn überhaupt?
Also Sie selber sagen ja, Sie sind eine Expertenmeinung, aber nicht rechtlich verbindlich. Das haben wir auch sehr vehement vertreten zu den MEDEF-Guidances, die ja die Vorgänger der MDCG-Dokumente waren. Jetzt muss man tatsächlich da so ein bisschen umdenken, vor allem vor dem Hintergrund, dass die MDR diese Medical Devices Coordination Group vorsieht als Organ und eben auch die Aufgabe der Leitlinienerarbeitung für diese Gruppe vorsieht. Das findet seinen Ursprung direkt in der MDR. Und da muss man dann schon sagen, dass sich so ein bisschen die Rechtsqualität ändert. Also bei MDCG geht es dahin, dass man sagen muss, da ist wohl schon mehr Rechtsverbindlichkeit da, als man es bei den MEDEF-Guidelines vertreten konnte. Aber ich bin gespannt auf die erste Rechtsprechung, die vielleicht mal sagt, ist nur ein Leitliniendokument. Andere Meinung gut vertretbar. Also ich bin da jetzt nicht böse drum, denn wir kennen ja alle die MDCG-Guidelines. Und an der einen oder anderen Stelle möchte man das gar nicht so, wie es da drin steht. Aber ich befürchte, dass wir da nicht drum rumkommen, die auch mit einer gewissen Rechtsverbindlichkeit zu verknüpfen.
Gesetzter Fall, du bist Hersteller, deine benannte Stelle möchte gerne, dass du ein Produkt, was du irgendwie klassifizieren möchtest, nach einer gewissen Regel, und deine benannte Stelle sagt, nee, in der MDCG-Guidance steht als Beispiel, das wäre nach der Regel und sie mögen das bitte ändern. Wie würdest du mit dieser Situation umgehen?
Also zum einen muss man sagen, weder die MDCG noch dieses Manual und Borderline Classification, was ja noch konkretere Beispiele hat, sind so konkret auf den Fall bezogen, dass sie nicht per se angewendet werden können. Natürlich haben diese Guidelines immer eine gewisse Indizwirkung. Das heißt, man hat schon einen höheren Argumentations- und Begründungsbedarf, warum man da dann nicht reinfällt. Aber ich würde zum Ersten mit der benannten Stelle mal ins Gespräch kommen, beziehungsweise vielleicht mir ein rechtliches Kurzgutachten dann erstellen lassen, warum mein konkretes Produkt gerade nicht auf diesen Fall anwendbar ist und was die Unterschiede sind. Da würde ich dann ansetzen und eben sagen, okay, mir ist bewusst, MDCG oder Manual and Borderline Classification sagen das, aber zum Ersten, es ist eine Guideline und zweitens, es ist nicht der konkrete Einzelfall. Das ist immer relevant für den Juristen.
Die Rechtsprechung. Für uns als Regulatory Affairs Manager kommen wir mit der aktuellen Rechtsprechung eigentlich gar nicht so richtig in Kontakt. Welche Bedeutung hat die Rechtsprechung für Juristen in diesem Kontext?
Sie legt im Ergebnis das Recht aus. Immer da, wo wir mit der MDR Probleme bekommen, gerade was Interpretation von Rechtsbegriffen, von unklaren Bestimmungen angeht, da wird dann die Rechtsprechung diejenige sein, die sagt, und das lese ich jetzt so und so passt es dann. Das ist letztlich das letzte Wort, mehr oder weniger, je nachdem, wie hoch das Gericht dann angesiedelt ist. Aber spätestens beim EuGH gibt es dann einfach keine Diskussion mehr.
Besteht die Gefahr, dass die Rechtsprechung in den verschiedenen europäischen Ländern unterschiedlich ist?
Ja, natürlich. Genau das ist das, was ich gesagt hatte. Die Länder sind unterschiedlich sozialisiert. Da gibt es eine unterschiedliche Akzeptanz auch für unterschiedliche Auslegungen. Und dann wird es da dann darauf hinauslaufen, dass im Ergebnis eben der EuGH das letzte Wort hat und da dann die letztendliche Entscheidung, weil es ja um ein europäisches Gesetz geht, die letzte Entscheidung trifft, ja.
Wenn man jetzt sich mit der aktuellen Rechtsprechung beschäftigen möchte als Nichtjurist, was empfiehlst du, wie kann man da vorgehen?
Zum einen gibt es einiges an Schriftstuben, also tatsächlich erstmal in die verschiedenen Zeitschriften gucken, die es da so gibt, die Veröffentlichungen. Es gibt verschiedene Kommentare mittlerweile. Praxis-Medizinprodukte-Recht beim PÜV-Verlag ist zum Beispiel so eins, wo ich mitschreibe, aber es gibt einige andere auch. Die greift man sich dann erstmal und dann guckt man da rein, was da drin steht. Und da wird zum Beispiel auch verwiesen auf Rechtsprechung, die schon existiert. Vielleicht auch auf alte, die man übertragen kann. Und diese Rechtsprechung ist in aller Regel auch im Internet zu finden.
Jetzt hast du vorhin gesagt, dass deine Lernkurve ja auch so steil war. Was war denn für dich, als du das erste Mal die MDR gelesen hast, die größte Unklarheit?
Das ist eine süße Frage. Ich erinnere mich relativ gut, weil ich am Tag, nachdem dieses Dokument veröffentlicht wurde, bei unserer Jahresversammlung beim BAH einen Vortrag zur MDR halten musste. Und wir haben uns das also schon im Vorfeld, die ganzen Dokumente, die vorab da rumgeschwirrt sind, schon relativ genau angeguckt gehabt. Und dann kam das Gesetz. Unsere größte Sorge lag tatsächlich darin, dass wir der Meinung waren, dass die klinische Bewertung, so wie sie vorgesehen ist, nicht realisierbar ist. Und das bewahrheitet sich ja jetzt ganz vehement. Ich weiß noch damals, wie gesagt, mein Chef, der gesagt hat, Frau Graf, da werden zig Firmen den Bach runtergehen, weil die das alles nicht schaffen werden. Das ist so nicht umsetzbar.
Wieso lässt sich die MDR aus politischer Sicht nicht einfach umschreiben?
Ja, das versucht man ja jetzt. Das ist ja jetzt die sehr, sehr späte Quintessenz dieses Verfahrens, dass man jetzt ran will wieder inhaltlich. Es ist wahnsinnig komplex und das haben alle gemerkt während dieser 5 Jahre Verfahren, was da dranhängt. Das heißt, wenn man an einer Stelle nochmal aufbohrt, an wie viel tausend anderen Stellen das dann Änderungsbedarf mit sich bringt. Ich habe mir damals die Sitzung des Rats der Europäischen Union angeguckt, also wo dann alle irgendwann gesagt haben, wir haben jetzt so lange diskutiert, lass es uns zu Ende machen, bitte. Also da ging es nicht darum, das Ding ist gut, sondern es ging darum, ich kann nicht mehr. Und ich habe so die Befürchtung, dass wenn man jetzt wieder anfängt, dass es nicht viel besser wird. Also die Euphorie über eine Überarbeitung kann ich nur bedingt teilen, weil ich echt Sorge habe, dass das wieder verschlimmbessert wird. Und vielleicht ein ganz kurzer Aspekt noch am Schluss. Diejenigen, die jetzt alles schon gemacht haben und fertig sind und ihre Produkte MDR fertig haben, was sagen die jetzt? Also das, glaube ich, ist halt auch noch ein großer Aspekt, den man berücksichtigen muss.
Ich muss da kurz mal einhaken. Der Aspekt der Fairness, spielt der denn in der Gesetzgebung eine Rolle?
Ja, der spielt an manchen Punkten eine Rolle, wenn man über irgendwelchen Bestandsschutz nachdenken würde oder ähnliches. Aber vielleicht war das aber eine gedankliche Hürde, da nochmal ranzugehen, dass viele Firmen halt wirklich schon stark in Vorleistung gegangen sind. Wenngleich das den anderen dann an der Stelle auch nicht besonders viel hilft, ne? Die einfach Probleme haben mit der klinischen Bewertung zum Beispiel.
Ja. Es ist für viele Unternehmen doch deutlich teurer geworden, sich mit diesem Thema zu befassen. Gerade bei Nischenprodukten, denke ich, wird die Versorgungssicherheit zu leiden haben. Es wird sich keiner mehr diese Zertifizierungskosten ans Bein binden. Die MDR hatte bei der Schaffung hehre Ziele. Werden die so erreicht mit dem Gesetz, so wie es gerade ausgelegt ist, oder geht es dann doch eher um die Kurve?
Also ich glaube, es sind zwei Aspekte, die in die jeweiligen Waagschalen geworfen werden müssen. Und das ist Patientensicherheit auf der einen Seite und auf der anderen Seite Patientenversorgung. Und man hat lange die Waagschale auf Seiten der Patientensicherheit sehr voll gemacht. Das ist auch sinnvoll. Wir sind alle irgendwann mal selber Patienten. Und wenn ich im OP liege, dann würde ich mich freuen, wenn die ganze Gerätschaft funktioniert. Aber diese Waagschale ist irgendwann zu schwer geworden. Und jetzt haben wir auf der anderen Seite die Patientenversorgung, die im luftleeren Raum hängt. Ja, da haben wir ganz doll zu befürchten, dass dieses Ziel, dieses alleinige Ziel, die Patientensicherheit darf nicht gefährdet werden, dazu führt, dass wir die Patientenversorgung nicht mehr gewährleisten können. Da muss mehr Ausgleich geschaffen werden.
Ganz plakativ jetzt gesagt, wann muss der Geschäftsführer eines Medizintechnikunternehmens ins Gefängnis?
Da wollte ich dann später noch hin.
Ins Gefängnis.
Oha.
Zu der Haftungsfrage.
Gehen Sie nicht über los.
Ja, natürlich gibt es eine Haftung für denjenigen, der Produkte in den Verkehr bringt, der sensible Produkte in den Verkehr bringt. Allein die Tatsache, dass ich das tue, führt ja schon dazu, dass ich irgendwie dafür Sorge tragen muss, dass es vernünftige Produkte sind. Zugleich heißt es aber nicht, dass jeder, der ich sage jetzt mal, in der technischen Dokumentation nicht bis zum allerletzten sauber ist, sofort mit einem Bein im Kittchen steht, sondern da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Aber wenn ich ein sehr sensibles Produkt, was weiß ich, einen Herzschrittmacher, in den Verkehr bringe, dann setze ich allein durch diese Tätigkeit ein Gefährdungspotenzial und dem Gefährdungspotenzial muss ich gerecht werden.
Warum ist da trotzdem eine Abgrenzung zu der ganz normalen Produkthaftung? Also ich meine, wenn ich ein schadhaftes Produkt in Verkehr bringe, das kann ja jetzt mein Computer sein, ich kriege einen Stromschlag und fall tot um, dann ist ja der Hersteller da auch haftbar. Da gibt es ja eigene Regelwerke. Warum brauchen wir da was Separates für die Medizinprodukte?
Die MDR ist ein Gesetz, das die Regelung für das Inverkehrbringen schafft. Da brauche ich ein spezielles Gesetz, weil wir unter diesem sogenannten New Approach, den es ja gibt auf europäischer Ebene, nämlich die Idee, dass ein Hersteller unter einer sehr hohen Eigenverantwortung Produkte in den Verkehr bringt, ja alles, was ein CE-Kennzeichen im Ergebnis hat, ist irgendwie New Approach, ne? Und weil aber all diese Produkte logischerweise nicht das gleiche Gefährdungspotenzial mit sich bringen, auch gar nicht gleich zu überprüfen sind, gibt es für die jeweiligen Produkttypen eigene Gesetze, die dann wiederum angepasst sind, was die grundlegenden Anforderungen angeht. Hier heißt es jetzt grundlegende Sicherheits- und Leistungsanforderungen auf den speziellen Produkttypus. Die Haftung ist davon erstmal gar nicht so sehr betroffen. Natürlich guckt man dann immer, was hätte denn Hersteller tun müssen, aber die ist jetzt gar nicht so sehr der Fokus der MDR und auch der anderen produktspezifischen Gesetze, sondern der Fokus ist erstmal, was muss ich denn tun, damit ich ein Produkt ordnungsgemäß sicher und leistungsfähig in den Verkehr bringen kann.
Jetzt ganz allgemein betrachtet, wie haftbar in diesem ganzen Gefüge ist eigentlich der QMB und auch die PAAC? Oder ist das jetzt ein zu großes Thema, um das jetzt so allgemein zu besprechen?
Also es ist deshalb so ein bisschen schwierig, weil auch hier bislang die Rechtsprechung fehlt. Was die Gerichte dann im Ergebnis sagen, bleibt abzuwarten. Was die PRRC angeht, sehe ich zumindest keine höchstpersönliche Aufgaben, Erledigung bei dieser PRRC, also es sind keine höchstpersönlichen Pflichten, das kann man so ein bisschen aus dem Text rauslesen. Da wird also bei der PRRC immer gesagt, die PRRC muss schauen, dass etwas geprüft wird, dass etwas auf dem neuesten Stand gehalten wird etc. Und wenn man das vergleicht mit anderen Persönlichkeiten oder anderen Personen aus vergleichbaren Gesetzen, AMG zum Beispiel, also das Arzneimittelgesetz, dann gibt es hier einfach unterschiedliche Formulierungen. Da ist eine andere Rechtsfolge dran geknüpft, nämlich auch was Haftbarkeit angeht, was zivilrechtliche Haftbarkeit, was eben auch strafrechtliche Haftbarkeit angeht. Ich habe das irgendwann mal gutachterlich überprüft, das sind über 25 Seiten. Da muss man wahrscheinlich konkret dann auf den einzelnen Sachverhalt gucken.
Glaubst du, man sollte als Hersteller mehr Angst haben vor den Gerichten und den Juristen oder vor den Wettbewerbern?
Das kommt ganz drauf an, wie umkämpft der Markt ist an der Stelle. Es ist ja immer eine Frage, worauf diese Angst basiert. Wenn ich vernünftig agiere, mich gut vorbereite, alles, was ich so auslobe, gut belegen kann, dann ist Angst weder bei Gerichten, benannten Stellen noch Wettbewerbern angebracht. Aber natürlich ist der Weg der wettbewerbsrechtlichen Streitigkeiten durchaus einer, der in der anwaltlichen Praxis sehr oft beraten wird, sowohl als Angreifer als auch als Angegriffener. Aber tatsächlich kann so ein wettbewerbsrechtliches Verfahren durchaus schmerzhaft werden, wenn es um die Verkehrsfähigkeit von Produkten geht. Also da muss ich nicht unbedingt die Behörde haben, sondern das kann mir auch in einem Wettbewerbsverfahren passieren.
Jetzt würde ich gerne ein bisschen noch Einblick gewinnen in deinen Alltag. Was sind eigentlich so typische Fragestellungen, die dich beschäftigen?
Also tatsächlich das ganze Medizinprodukterecht rauf und runter, kann man so sagen. Viel geht es um das, was man erwarten würde, eine Klassifizierung von Produkten, Abgrenzung. Ich hatte schon ein paar Mal erwähnt jetzt, dass ich im Bereich der stofflichen Medizinprodukte sehr viel gemacht habe. Und da geht es natürlich immer um die Frage, wirkt das denn jetzt pharmakologisch, immunologisch oder metabolisch oder eben nicht? Da war ich viel unterwegs in den letzten Jahren, auch im Bereich der klinischen Prüfung. Jeder, der sich schon mal mit der Thematik befasst hat, kann nachvollziehen, wie komplex diese Systematik ist. Also was ist denn jetzt eigentlich, wenn ich dem Arzt sage, pass mal auf, beobachte das jetzt mal alles in der ärztlichen Praxis, aber hol mir dann nochmal den einen oder anderen Blutwert, den möchte ich noch haben. Wie muss ich diese Situation einschätzen? Wann brauche ich ein Ethikvotum, beziehungsweise wann muss ich zur Bundesoberbehörde oder reicht mir die Berufsordnung der Ärzte Stellungnahme? Das sind wahnsinnig komplexe Fragestellungen. Und dann geht es weiter über ganz, ganz viele Fragen, Händler, Hersteller, Vertragsverhältnisse, beziehungsweise wenn wir uns den Händler angucken, das ist ja auch vielfach diskutiert, wie sind denn diese Pflichten des Händlers auszulegen. Also das geht wirklich von Artikel 1, möchte ich fast sagen, bis zum letzten Anhang der MDR rauf und runter und natürlich auch die deutschen Durchführungsgesetze, die spielen natürlich auch immer eine Rolle. Und das Wie ist Beratung, ne, Telefongespräche, Webcalls, Gutachten schreiben und dann eben auch prozessieren oder eben mit benannten Stellen in Kontakt treten.
Aus deiner langjährigen Erfahrung in dem Bereich Recht und Gesetze, gibt es irgendein Regelwerk, wo du sagen würdest, das ist ähnlich in der Komplexität?
Es ist tatsächlich schwierig, weil ich an der Stelle schlicht sagen muss, ich kenne die anderen Gesetze ja nicht so gut, wie ich die MDR kenne. Und da muss man auch immer sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich kenne die MDR sehr gut, andere kenne ich nicht wirklich gut. Sicherlich ist das Arzneimittelrecht auch sehr komplex mit den verschiedenen Verordnungen, die da jetzt noch dazukommen, mit auch den Guidelines, die es auf unterschiedlichen Ebenen gibt. Das ist auch nicht einfach, sicherlich nicht. Aber da muss ich wirklich so einen Schritt zurückgehen und sagen, ich kann die Komplexität hier durchaus nachvollziehen oder bewerten. Wie es vergleichbar ist, muss man, ja, kann ich nicht 100% einschätzen. Ja.
Da wir gerade schon bei den Regelwerken gewesen sind, mich würde jetzt mal noch interessieren, ob du ein Lieblingsregelwerk hast und welches das ist.
Lieblingsregelwerk? Naja, ist schwierig. Mir gefiel immer diese MDCG-Guidelines zu den Legacy Devices. Was ist das? 2021-2025, glaube ich. Anwendbarkeit der MDR-Regeln für Legacy Devices mit diesem schönen Anhang, wo dann immer steht applicable, nicht applicable, not applicable. Das fand ich schon extrem entzückend, denn da waren so ein paar Sachen drin, wo ich mir gedacht habe, das geht gar nicht. Das hatte eine ganze Zeit lang sehr hohen Stellenwert. Ich mochte damals die MPKPV eigentlich recht gerne, weil ich die gut kannte. Die gibt es aber jetzt leider nicht mehr. Was mir von Wörtern besonders gut gefällt neuerdings, ist das DMITS, weil es so schön nicht aussprechbar ist. DMDI war doch so super. Und jetzt haben wir DMITS. Warum? Versteht man nicht.
Wie siehst du denn, jetzt muss ich so eine heikle Frage stellen, wie siehst du denn das ganze Prozedere mit der Eudamed?
Oh.
Dass da die MDR ja eigentlich darauf basiert, dass dieses System funktioniert. Und jetzt hat man das auf europäischer Ebene so verkackt, würde ich mal behaupten, dass der Datenbank einfach nicht da ist, nicht funktionabel ist. Zumindest für das, was man jetzt eigentlich bräuchte.
Ja, also.
Ja, Modul 1 funktioniert ganz gut, finde ich.
Ja, man darf seinen Namen eintragen.
Man kann auch sehr gut recherchieren da drin, habe ich festgestellt irgendwann. Da dachte ich mir, ach, guck mal, prima. Kannst du alles angucken, was es da so gibt. Auch hier, das ist so auch so ein zweischneidiges Ding. So eine funktionierende Datenbank für ein vollharmonisiertes europäisches Recht, eine vollharmonisierte europäische Datenbank wäre doch klasse, wenn sie funktionieren würde. Aber, und ich glaube, das ist gar keine heikle Frage, das kann man ganz einfach sagen, man hat da schlicht und ergreifend auch wieder die Hürden zu hoch angesetzt. Man hat ein Ding geschaffen oder die Vorgaben für eine Datenbank, die so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau sein soll, die nämlich alles können muss, anstatt dass man irgendwie vielleicht wirklich ein Stückchen weit, ja, die Datenbank unabhängig oder dann von mir aus in der Programmierung nacheinander oder wie auch immer. Ich bin jetzt kein IT-Mensch, aber das war auch absehbar, dass das irgendwie nicht funktioniert, zusätzlich mit diesen ganzen Informationen, die da eingegeben werden müssen. Und über UDI braucht man da noch gar nicht sprechen, als System, was dann ja in den Markt zurück soll, ne? Und von daher ist EudaMed eigentlich als das Herzstück für die Funktionalität der gesetzlichen Vorgaben ja zugleich der Grund oder einer der Gründe, warum die MDR auch ja bis die Datenbank funktioniert, eigentlich nicht vollumfänglich umsetzbar oder durchführbar oder was auch immer sein kann. Ne? Und wenn man da mal so ein bisschen geguckt hätte, zum Beispiel ins Arzneimittelrecht, wo auch versucht wird, seit Jahren entsprechende Systeme mit viel kleineren Informationsumfang zu etablieren, dann hätte man da eigentlich sagen können, jo, das könnte eng werden. Wir gucken mal, wenn es irgendwann mal funktioniert, 2057, dann könnte es gut werden.
Ich weiß nicht so richtig, ob ich das noch erleben möchte.
Ja.
Zumindest so im Berufsleben glaube ich nicht mehr unbedingt.
Da habt ihr als Hersteller noch mehr diese praktischen Auswirkungen im Blick. Das geht ja so ein Stück weit an mir vorbei, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich muss nicht mit dem Ding arbeiten. Aber wenn man sich anguckt, was da alles so reingeschrieben werden muss, dann hat man schon so seine Fragezeichen, ja.
Für wie handwerklich gut hältst du denn die MDR in ihrer jetzigen Fassung?
Nicht wirklich ausgeprägt gut. Das sind viele Dinge, die sicherlich nicht konsequent zu Ende gedacht wurden. Da spielen ja auf europäischer Ebene auch viele Faktoren eine Rolle. Ich will es jetzt nicht ganz so plakativ sagen, aber sicherlich aufgrund der Komplexität, aufgrund der Tatsache, dass man das ganze MDD-Haus abgerissen hat, mal gerade die Grundmauern stehen gelassen hat und da jetzt irgendwas Neues aufbaut. Und aufgrund der Vielzahl an Vorschriften, schlicht und ergreifend, ist das ja schon gar nicht mehr möglich, das alles zu überblicken. Also ein Beispiel, der Händler soll die EU-Konformitätserklärung überprüfen. Welche Prüftiefe sei mal ganz dahingestellt, aber er soll sie überprüfen. Im Gesetzgebungsverfahren stand irgendwann mal in diesen ganzen Dokumenten, dass es eine Pflicht für den Hersteller gibt, diese Erklärung mitzuliefern. Ob das jetzt sinnhaft ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Das ist aus meiner Sicht reiner Papierkram. Ja. Aber diese Vorschrift hat man dann geändert, hat aber an der Stelle beim Händler nicht drüber nachgedacht, dass der ja irgendwie ein Pendant braucht zu dieser Prüfpflicht. Dann war eine ganze Zeit lang ein riesen Papierkrieg hin und her. Der Händler hat gesagt, ich brauche aber das, ich muss es kontrollieren. Und der Hersteller hat gesagt, ich bin noch nicht irre und schicke jetzt hier tausende von Konformitätserklärungen in der Weltgeschichte rum. Und das sind so Feinheiten, die sind, glaube ich, einfach durch die 5 Jahre, durch diesen Papierkrieg nicht gut zu Ende gelöst worden.
Was würdest du an der MDR ändern, wenn du es könntest?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wenn ich vorab gefragt worden wäre, vor dem ganzen Gesetzgebungsverfahren, wo sollten wir denn nachbessern? Dann hätte ich gesagt, lass uns mal die klinische Bewertung und klinische Prüfung tatsächlich genauer angucken als ein Aspekt. Denn da hat es sicherlich an vielen Stellen mit der Vielzahl an auch sehr heterogenen Herstellern sicherlich Nachbesserungsbedarf gegeben. Klinische Daten, klinische Bewertung, dass die vielfach nicht in der Intensität gemacht wurde, wie man sich das auch als Patient vielleicht wünschen würde. Wenn ich jetzt an diesen Stellen nachschrauben müsste, würde ich am ehesten tatsächlich diese Absolutheit der Erlangung eigener klinischer Daten hinterfragen wollen. Denn man hat ja so ein paar Möglichkeiten, auch an die Daten von anderen äquivalenten Produkten zu kommen. Aber hinreichenden Zugang zur technischen Dokumentation meines Wettbewerbers wird schwer denkbar sein. Das heißt, hier ist die Notwendigkeit, gerade bei Produkten, die nicht so häufig sind, also diese Orphan Devices, die man jetzt auch vielfach diskutiert, dass man danach justiert. Die Übergangsfristen sind meines Erachtens schon so verunglückt, dass man da gar nicht mehr so, ich weiß gar nicht, was man da noch machen will. Also es ist schwierig nachzujustieren bei sowas, gebe ich offen zu. Und ich bin da Gott sei Dank nicht in der Notwendigkeit, dass ich es tun muss. Ich kann immer nur sagen, das ist schlecht gemacht.
Wäre es aber theoretisch möglich, dass die Länder da eigene Regeln erstellen?
Also dem Grunde nach nein, denn die MDR ist ja unmittelbar geltendes Gesetz in allen Mitgliedstaaten und man darf auch keine anderslautenden Regelungen schaffen. Das heißt, das geht nicht. Was man machen könnte, wäre irgendwelche Wege großzügig auszulegen, was weiß ich, wie diesen Artikel 97, diese Duldung, das hat man ja eine Zeit lang sehr stark gestresst, wie die Sonderzulassung oder ähnliches. Aber das sind letztlich aber auch nur Umwege, die so ein Stück weit funktionieren. Da wirklich eigene Übergangsregelungen zu schaffen, das ist aus meiner Sicht nicht möglich, ne.
Wenn du in die Zukunft schaust, was denkst du, was wird uns in den nächsten Jahren noch intensiv beschäftigen?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wir werden mit der Produktverfügbarkeit sehr intensiv uns befassen müssen. Wir werden sicherlich darüber nachdenken müssen, ob man dieses Gesetzeswerk tatsächlich nochmal in irgendeiner Form überarbeitet. Das ist ja ohnehin vorgesehen, 10 Jahre nach Geltungsbeginn. Das macht man ja jetzt aktuell. Andererseits muss man dann halt wieder sagen, jede Änderung erfordert ja Maßnahmen dann bei allen Akteuren. Und diese Maßnahmen, die werden nicht von schlechten Eltern sein, denke ich. Da wird man dann wieder alle Dokumente überarbeiten müssen. Nur wieder an den Kern der Fragen gehen, was weiß ich, wie lege ich dieses oder jenes aus? Also diese ganze Auslegungsfrage wird dann sich wieder neu stellen. Also ich glaube nicht, dass Rechtsanwälte oder Berater ihren Job so schnell an den Nagel hängen müssen.
Jetzt haben wir eine neue Art der Medizinprodukte, die gerade sich so langsam auf den Markt drängt, beziehungsweise auf dem Markt schon ist, aber in seinem Potenzial noch nicht ganz ausgeschöpft ist. Das sind Medizinprodukte, die softwarebasiert sind und eine künstliche Intelligenz enthalten. Wie siehst du das? Wird dich das als Jurist noch sehr viel beschäftigen?
Doch, ich denke schon, dass es mich beschäftigen wird. Die KI-Verordnung wurde ja final abgestimmt und da werden sich schon Fragen stellen, wie kann ich denn eine KI-basierte Software zu medizinischen Zwecken, wie kriege ich die unter beide Verordnungen? Weil dem Grunde nach sind beide ja anwendbar und dann muss ich diese Abgleiche irgendwie hinkriegen. Das, glaube ich, wird in der Anfangsphase durchaus schwer werden.
Wie ist das denn, wenn du die Perspektive komplett wechseln könntest und du könntest jetzt irgendeine Position eines Stakeholders in diesem ganzen Business einnehmen und könntest da einen Tag mal verbringen und dir das angucken? Was würde dich interessieren?
Jetzt muss ich überlegen, benannte Stelle oder Behörde. Ich überlege jetzt nur gerade, wen ich dann eher nehmen würde. Wäre vielleicht die benannte Stelle tatsächlich.
Ja. Was würde dich da interessieren?
Mich würde vor allem interessieren, wie da die Arbeitsprozesse sind, wie da auch die Abstimmung untereinander stattfindet. Man hat ja öfter mal das Gefühl, kommt Auditor A, hat man einen guten Tag, kommt Auditor B, C oder irgendwas, läuft es nicht so gut. Und auch da wäre ja eine Vereinheitlichung ganz fein. Also wie diese Prozesse laufen, mir ist natürlich klar, auch benannte Stellen stecken da so ein bisschen in der Klemme, in Anführungszeichen. Die haben auch ganz viel neues Personal, weil sie aufstocken mussten. Aber das würde mich tatsächlich mal interessieren. Die administrativen Vorgänge, das fand ich ganz spannend mal, ja. Überwachungsbehörde wäre allerdings auch jetzt nicht ganz ohne, ne? Mal so bei so ein paar Audits mitzugehen.
Wie siehst du denn als Jurist Normen? Ist das für dich Kinderkram, weil rechtlich überhaupt nicht bindend?
Also die faktische Bindung ist ja eher so ein bisschen die Frage. Wir haben eine Konformitätsvermutung von harmonisierten Normen, so.
Es ist mein Lieblingssatz, Konformitätsvermutung von harmonisierten Normen.
Ja, genau, so. Und da ist es ja durchaus möglich zu sagen, von diesem wunderbaren Vorteil mache ich nicht Gebrauch, ich mache es auf anderem Wege, aber die Frage ist, wie? Ich weiß nicht, wie ich Biokompatibilität außerhalb der 10993 nachweisen möchte oder wie auch immer das Risikomanagement nicht mit der 14971 machen möchte. Also habe ich ja so einen gewissen faktischen Zwang, der noch verstärkt wird, weil mir nicht bekannt ist, dass eine benannte Stelle, ein Qualitätsmanagement, das nicht nach 13485 aufgebaut ist, akzeptieren würde. So, das ist das eine, so dieser faktische Zwang. Ich halte schon durchaus viel von harmonisierten Normen, weil sie das Leben von Herstellern schlicht leichter machen. Und man muss ja jetzt dazu sagen, vielleicht kriegen wir sie demnächst ja auch alle umsonst. Das Urteil vom 5.3. ist ja taufrisch vom EuGH, der ja gesagt hat, hört mal zu, harmonisierte Normen sind de facto Teil des Rechts. Dann bitte auch den freien Zugang gewährleisten. Da bin ich im Übrigen gespannt, was die EU-Kommission da draus machen wird. Ich glaube, das wäre zumindest mal eine gute Nachricht, weil gerade kleine oder in der Beratung ist es ja auch nicht ganz uninteressant, ne? Wenn man dann irgendwie mal gucken möchte, was sagt denn die Norm eigentlich dazu, zu einem speziellen Aspekt? Und dann muss man erstmal für 357 € da so eine dusselige Norm kaufen. Das ist schon irgendwie schmerzhaft immer.
Das fand ich bei der letzten Ausgabe der DIN EN ISO 13485 schon so derb. Hm. Da wurde ja wirklich nur der Anhang ZA, ja, glaube ich, ja, revisioniert. Genau. Und dann durfte man sich diese Norm auch für den vollen Preis von irgendwie 250 € oder sowas kaufen. Herrlich.
Ja, schön, ne?
Ich habe ja noch einen ganz anderen Vergleich, weil ich ja nun für ein norwegisches Unternehmen gearbeitet habe und wir natürlich auch skandinavische Normen ganz einfach beschaffen konnten. Und ich habe dann mal verglichen, die Normen kosten in Deutschland am meisten im Vergleich zu allen anderen EU-Ländern. Gerade die anderen europäischen Länder, die ein bisschen kleiner sind, wie jetzt Estland, wo man ja besonders günstig an die Normen kommt, wo man halt auch Einzelplatzlizenzen für 10 € kaufen kann und es ist eine ganz dicke Norm. Das sind die englischen Normen, die harmonisiert sind eben für dieses Land. Wenn ich in Deutschland eine englischsprachige Norm kaufen möchte, muss ich mir die Übersetzung von der deutschsprachigen kaufen. Das ist so absurd. Hm. Ich verstehe es einfach nicht. Und selbst in Norwegen, ja, was ich jetzt als das teuerste europäische Land vielleicht betrachten würde, ist die Norm günstiger zu erwerben als in Deutschland. Aber ich finde auch dafür, dass es halt irgendwie was ist, was verbindlich ist für die Hersteller und sollte es halt zur Verfügung gemacht werden, weil halt Gesetze auch einfach für alle einsehbar sein sollten. Mhm. Und die, ja, Pandemie hat es ja auch so ein bisschen gezeigt, da wurden ja dann ganz viele Normen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Da haben ja auch alle von Gebrauch gemacht, weil es immer eine Möglichkeit war, auch in Normen reinzuschauen, zu denen man sonst keine Möglichkeiten hat.
Ja, das ist schon verrückt. Also da bin ich auch echt gespannt, wie die Kommission damit umgeht, mit diesem Arbeitsauftrag, ja, im Ergebnis so ein bisschen, das wird spannend, ja. Und das betrifft ja jetzt nicht nur die Medizintechnik oder Medizinprodukte, sondern das betrifft ja ein paar Branchen mehr. Das wird, glaube ich, schon eine große Geschichte werden, ja.
Das heißt, die Frage, können dann eigentlich einfach die Länder die Kosten übernehmen?
Tja.
Was natürlich noch blöder wäre, ne? Weil dann wäre ja gar keine Kontrolle mehr über den Preis.
Ich weiß nicht, inwieweit es überhaupt noch was kosten darf, weil freier Zugang heißt ja, ich habe auch nicht diesen Kostenfaktor als Aspekt. Ne?
Sehe ich auch so, wenn freier Zugang, dann heißt das eigentlich ohne irgendwie eine, ja, Paywall, dann heißt es eben wirklich frei, dann muss es, ja, zur Verfügung stehen, genauso wie eben auch sämtliche Gesetze im Internet ja auch frei zur Verfügung stehen und man da nicht irgendwie eine Bezahlschranke hat.
Vielleicht wird es dann ähnlich werden wie bei Gesetzen. Die Normen sind zwar frei verfügbar, aber die Kommentare, die Interpretation, dafür werden sich die Verlage vielleicht was einfallen. Was aber eigentlich auch total gut wäre, weil es würde bedeuten, wir würden eine kommentierte Norm erhalten,
ja,
wo mal vielleicht der eine Satz mal vielleicht interpretiert ist. Weil ich weiß nicht, hast du schon mal konkret mit Normen gearbeitet? Wie siehst du das in der Sprechweise im Vergleich zu einem Gesetz? Findest du das vergleichbar?
Zum Teil ja. Also es kommt, glaube ich, auch immer so ein bisschen auf das Normungsgremium an. Ich war tatsächlich mal eine Zeit lang in der Gebrauchstauglichkeitsnormungsgruppe vom Verband aus, habe da auch die Diskussionen mitbekommen. Da wird ja auch um Wortlaut und einzelne Kommas diskutiert und gestritten. Ich finde es immer dann schwierig, wenn die Norm neue Begrifflichkeiten dazu nimmt oder abweicht von gesetzlichen Begrifflichkeiten oder Vorgaben. Und das ist ja doch durchaus immer wieder mal der Fall. Das finde ich dann immer extrem schwierig, wie man damit umgehen soll als Hersteller, als Rechtsunterworfener, wie es ja so schön heißt. Aber die Arbeit mit Normen im Grunde nach, ja klar, das machen wir viel. Also das ist ein Teil für uns der Rechtsanwendung, dass wir uns eben die harmonisierten Normen angucken. Nicht nur die, sondern insgesamt Normen zu einer speziellen Thematik und die in unsere Bewertung mit einfließen lassen, ja.
Ich sehe es ja auch so, dass Gesetz und Norm ja zwei Begriffe sind, die deckungsgleich sind.
Wir sprechen ja auch von Normen als Gesetz. Wenngleich die Normen jetzt im Sinne von ISO und so weiter ein anderes Maß an Verbindlichkeit mit sich bringen, vor dem Hintergrund, dass sie eben nicht durch die gewählten Vertreter erarbeitet wurden, sondern eben von Experten. Mittelbar natürlich sagt das Parlament an der Stelle der MDR, wir geben euch hier die Konformitätsvermutung, wenn ihr harmonisiert seid. Da gibt es ja auch den Normungsauftrag. Insofern ist die Wichtigkeit und das Gewicht, Bedeutung sehr hoch.
Eine letzte Frage hätte ich noch, bevor wir zum Entweder-Oder kommen. Irgendwie, ey, ist schlimm, Claudia, kennst du das? Langsam ist es ein Running Gag.
Ja.
Dauernd ist eine Frage weg.
Wir sollten mal zum Schluss eine Folge machen, wo wir die ganzen verloren gegangenen Fragen, die wir zwischendurch vergessen haben, sammeln.
Ich kann euch ja eine Frage zurückstellen. Ich drehe den Spieß einfach mal um. Das habt ihr auch noch nicht gehabt.
Ja.
Was ist denn euer Erfahrungswert? Das ist ein bisschen allgemein gehaltene Frage, aber was ist denn euer Erfahrungswert aus der Praxis mit der MDR? Also wie schwer oder leicht tut ihr euch mit der Umsetzung dieser Vorgaben?
Also es war bei mir auch ein Learning. Ich bin eingestiegen in den Bereich 2014, 2015 um den Dreh rum. Da war ja auch noch MDD. Und ich bin so ein bisschen mitgewachsen, weil ich einfach in einem Unternehmen gearbeitet habe, was auch dann weltweit expandiert hat. Da sind immer neue Regelwerke dazugekommen. Da kam dann die FDA dazu. Wir hatten viele Partner, mit denen wir zusammengearbeitet haben, die einfach immer noch Kleinigkeiten erklärt haben. Und es war wirklich so Step by Step immer mehr. Und als dann die MDR kam, war ich mental bereit, mich darauf einzulassen. Aber es ist auch so, dass jetzt so langsam fühle ich irgendwie mich ein bisschen sicherer dabei. Mhm. Aber ich lese bei manchen Sachen auch 5-mal nach, also wie es genau gemeint ist. Also ich habe verstanden, dass diese Schwere der Worte so wichtig ist und dass man das halt wirklich so nehmen muss, wie es da steht und versuchen muss, es so zu lesen, dass man es nicht unbewusst irgendwie interpretiert. Und ja, ganz oft sind halt auch Dinge einfach unklar, aber ich habe mittlerweile auch ChatGPT gefunden als interpretier mir mal diesen Satz. Das ist für kleine Sachen manchmal ganz hilfreich.
Sehr gut.
Ja, wir haben 2 technische Produktdokumentationen derzeit in der Prüfung bei unserer benannten Stelle. Die erste haben wir eingereicht im Dezember 2021, Die zweite im Februar 2022. Mhm. Wir sind inzwischen in der 6. Runde.
Oh weia. Vielleicht mal einen Anwalt einschalten. Auch für mich immer wieder spannend, denn davon leben ja wir als Juristen, als Anwälte, dass die Verknüpfung zwischen der Juristerei und der Praxis einfach da ist. Das heißt ja immer so schön, jeder Anwalt ist immer nur so gut, wie er von seinen Mandanten informiert wird. Und das ist immer super spannend. Also das mache ich extrem gerne, den Austausch da eben intensiv zu gestalten, ja.
Ich möchte noch darauf hinweisen, dass unser heutiges Gespräch nicht der Schweigepflicht unterliegt.
Jetzt muss ich mal kurz überlegen, habe ich irgendwas gesagt? Ich glaube, es ist okay.
Wir machen jetzt das Entweder-Oder, weil die Zeit einfach davon rennt. Du kriegst von uns jeweils 2 Begriffe genannt, für die du dich für einen entscheiden solltest. Der Begriff, der für dich schöner klingt oder inhaltlich überwiegt. Du kannst, wenn du willst, das anschließend kurz erklären, musst du aber nicht. Bei manchen Sachen Gut. ist es auch einfach. Da wissen wir vorher eigentlich schon, was du antwortest.
Oh ja, ich bin gespannt.
Jürg, magst du die erste Frage stellen?
Nö.
Gut.
Es geht nichts über gute Zusammenarbeit.
Ja.
Ich wollte Schnick, Schnack, Schnuck vorschlagen oder Claudia fängt freiwillig an.
Gut, europäische Verordnung oder nationale Gesetze?
Da fangt er gleich mit sowas an, meine Güte. Europäische Verordnung mit der Einschränkung, dass es hart ist mitunter.
MPG oder MPDG?
Zwangsläufig MPDG, sonst hätte ich mich vorher anders entscheiden müssen.
Hersteller oder Anwender?
Oh, beides. Bei uns im Blickwinkel sind beide.
Aber du musst dich für einen entscheiden.
Geht jetzt nicht. Ich bin doch Anwalt.
Doch, es geht sonst nicht weiter.
Okay, dann sage ich halt Hersteller.
FDA oder B-Farm?
B-Farm.
Recht oder Gerechtigkeit?
Haha. Dem Grunde nach Gerechtigkeit, wohlwissend, dass das nicht immer mit dem Recht zusammenzubringen ist, aber im besten Falle beides übereinstimmt.
Dann kommen wir zum letzten Entweder-Oder. Betrifft die MDR gut oder gut gemeint?
Gut gemeint. Ohne irgendwelche weiteren Kommentare oder Einschränkungen. Gut gemeint.
Danke.
Ich habe natürlich noch eine Frage zum Schluss, die so ein bisschen offside ist. Welches Recht würdest du am liebsten mal brechen?
Ja, doch, es gibt immer wieder so Situationen, wo ich mir denke, ach nee, komm jetzt. Aber mir fällt jetzt gerade keins ein, das ist der Klassiker. Ich weiß es gerade nicht. So an so Stellen, wo 30 ist und wo man sich denkt, warum? Wobei, aber das ist so echt Pipifax. Ich bin tatsächlich ein sehr, möchte jetzt nicht hörig sagen, aber ich halte mich schon gerne an Recht und Gesetze, weil ich mir denke, wenn das nicht der Konsens ist von allen, dann haben wir ein Problem in unserem Rechtsstaat. Und dann mag ich auch mal mit dem einen oder anderen nicht einverstanden sein. Corona war so ein passendes Beispiel. Da haben ja ganz viele gesagt, das ist doch alles Blödsinn, meine ich. Ich glaube aber auch hier war vieles gut gemeint. Man wusste vieles nicht besser. Und wenn jeder macht, was er möchte, wird es einfach schwierig. Und das ist schon, glaube ich, ein Grundsatz oder ein Prinzip unseres gemeinschaftlichen Zusammenlebens, dass man sich dem Grunde nach an die Sachen hält. Das halte ich schon für wichtig, ja.
Ja, ich glaube, es ist ein schönes Schlusswort. Und ich glaube, dass so ein bisschen Optimismus hilft, an die Sachen ranzugehen. Und wenn man weiß, dass gute Absichten eigentlich dahinter stehen, dass es darum geht, was für den Patienten zu verbessern und irgendwie ein Regelwerk zu schaffen, was ja auch einen Nutzen hat. Wir sorgen dafür, dass wir nicht überschwemmt werden mit billigen Medizinprodukten aus sonst woher aus der Welt, die nicht das halten, was sie versprechen, dann hat ja die MDR eigentlich auch was erreicht und ist nicht nur schlecht, wie es immer so schön heißt.
Das war jetzt das Wort zum Sonntag. Jetzt bin ich weg. Kaum spricht mein Wort zum Sonntag, schon wird mir hier rausgeschmissen.
Angela.
Ja,
ich bitte. Ich ergreife dann mal das Schlusswort.
Ja.
Das letzte Wort habe sowieso meistens ich.
Immer.
Ist auf ganz, ganz selten, wenn ich es delegiere.
Ja, vielleicht werde ich irgendwann befördert und darf auch das Schlusswort sagen.
Ja, es war mir eine Freude. Ich habe heute sehr viel gelernt, gerade eben was so Gesetzentstehung betrifft und auch die Auslegung. Es war mir eine Freude. Ich danke dir sehr.
Das kann ich nur zurückgeben.
Wenn ich mir was wünschen könnte, dann fände ich es toller, wenn wir alle, Berater, Ingenieure, Mediziner, wenn wir viel enger mit euch Juristen zusammenarbeiten könnten.
Damit wir dann auch wirklich mal zum Schluss kommen, ich gehe schon mal in Richtung Knöpfchen und sag, ich mach dann jetzt mal aus.
Idee, Konzeption und Hosting, Claudia Daniel. Aufnahme, Hosting und Postproduction, Jörg Brugmann. Freundlich unterstützt durch Lauren Wilgeroth und Schnoxy Music.